Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Es freut mich sehr, Katrin Bielowski heute in meinem Podcast Wohnzimmer willkommen heißen und mit ihr über Yoga sprechen zu dürfen. Ja, bei diesem großen Thema dürfen wir wohl eine schöne, ganzheitliche Weltreise durch das Leben erwarten. Eine Station wird dabei die Körpermitte sein und auch bei den Wechseljahren machen wir Halt. Doch bevor wir starten, verrate uns doch, liebe Katrin, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Sehr gerne. Also wer bin ich, ist natürlich eine schwierige Frage, könnte man im Yoga sehr philosophisch sehen. Ich gehe es jetzt doch ein bisschen praktisch an. Ich glaube, wie viele Frauen eigentlich bin ich sehr vieles. Also ich bin natürlich Tochter, bin Schwester, bin Mama, bin Ehefrau und beruflich bin ich Yogalehrerin schon seit 20 Jahren. Ursprünglich aber eigentlich Übersetzerin. Ich habe Übersetzung studiert und auch als Übersetzerin gearbeitet. Und ich betreibe auch den Raum am Museum in der Museumstraße in Innsbruck. Das ist ein Raum, in dem ich selber arbeite und in dem andere Menschen ihre Arbeit machen können.
Arbeit, genau. Ist in dem Fall auch Yoga.
Yoga, genau. Oder ja, genau. In meinem Fall ist es Yoga und es gibt Therapeutinnen, die dort arbeiten, andere Yogalehrer, Pilateslehrer. Genau.
Welche Sprachen hast du studiert?
Englisch und Spanisch habe ich studiert. Ich bin direkt nach der Matura nach Spanien, habe dort Spanisch gelernt und dann eigentlich erst entschieden, Übersetzerin zu werden. Genau.
Ja. Hola, hola. Auf deiner Homepage schreibst du Folgendes. Yoga ist die einfühlsame, achtsame, ehrliche, offene, großzügige, gleichmütige, begeisterte Erkundung des Lebens. Diese Worte allein könnten schon als ziemlich positive Lebensfunken oder Leitgedanken für Lebenswege verstanden werden. Sind sie das? Oder besser, ist Yoga das für dich?
Also diese Leitsätze, die stehen wahrscheinlich bis zum Moment des Podcasts gar nicht mehr auf meiner Website. Die wird gerade neu umgebaut, aber nicht, weil ich sie so nicht mehr sagen würde. Also ich finde, die wird es sofort wieder so unterschreiben. Und die sind eigentlich eine sehr freie Übersetzung von einem ganz zentralen Aspekt im klassischen Yoga. Es gibt einen Yoga-Text, die Yoga-Sutren von Patanjali, auf den sich das klassische Yoga sehr stark bezieht. Und er schreibt, dass es im Yoga darum geht, über 8 verschiedene Pfade zu geistiger Ruhe zu finden. Und die Yamas und Niyamas nennen sich die, sind diese ersten Pfeiler, kann man sagen. Und die werden ganz unterschiedlich übersetzt. Und das ist die Übersetzung, die mir mein erster Yogalehrer gegeben hat und die mich sehr angesprochen hat, weil sie eine sehr freie und lebensbejahende Übersetzung ist. Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall ist Yoga das für mich und ist das auch irgendwie so meine Einstellung zum Leben.
Und da steckt auch das ganze Leben drin irgendwie,
ja,
muss man sagen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das Bedürfnis nach einem klaren Geist, nach innerer Ruhe und einem Körper, der im Einklang mitschwingt, muss die Menschen überall verbinden, weil Yoga sich in den letzten, weiß nicht wie viele Jahren, von einer spirituellen indischen Praxis zu einer Art globalem Wellness-Trend entwickelt hat. Wie hat es dich erwischt? Also wie hat dich Yoga gefunden oder wie hast du zum Yoga gefunden?
Ich würde eher sagen, Yoga hat mich gefunden, wirklich ganz, ganz zufällig. Ich war in meiner Kindheit und Jugend überhaupt kein Bewegungsmensch und eigentlich das, was vielleicht schon ein bisschen für das Yoga gesprochen hat, war sehr nach innen gekehrter Mensch. Ich habe mich viel mit mir selber und mit meiner Innenwelt beschäftigt, würde ich sagen. Und Yoga habe ich dann entdeckt auf einer einjährigen Reise durch Australien. Einerseits war das irgendwie so ein bisschen Hippie-Leben, in einem Campingbus durch Australien fahren. Und da hat es viele Menschen gegeben, die Yoga praktiziert haben, die ich da kennengelernt habe. Aber vor allem war es so, dass wir wahnsinnig viel im Auto gesessen sind und ich dann an einer Raststätte ein Buch mit Yoga-Übungen entdeckt habe, das gekauft habe. Und ab dann jedes Mal, wenn wir einen längeren Stopp gemacht haben, Yoga gemacht habe, einfach nur, um mir ein bisschen zu bewegen, weil da war das Bedürfnis dann da. Mhm. Also es war wirklich totaler Zufall.
Und ja, genau. Vor allem in Australien, das finde ich ja sehr lustig.
Genau, also es gibt ein Foto von mir, wo ich da an so einer Raststätte im Staub stehe, im Baum irgendwie. Das ist meine erste Verbindung mit Yoga eigentlich.
Und dann hat es mich nicht mehr loslassen.
Dann hat es mich nicht mehr loslassen, genau. Mhm. Also zu derselben Zeit, interessanterweise, hat sich meine Mama in Innsbruck angefangen, sehr viel mit Ayurveda zu beschäftigen. Mhm. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach der einjährigen Reise, habe ich begonnen, in Innsbruck ein bisschen Yoga zu machen und habe schnell gemerkt, das ist nicht ganz so das, was ich suche, was es da gegeben hat. Und bin dann an viele verschiedene Plätze eigentlich gereist, auch im Rahmen von meinem Übersetzungsstudium. Ich war in Italien, ich war in Chile, ich war auf den Kanarischen Inseln und habe das immer genützt, um Yoga zu machen und meine Ausbildungen zu machen. Mhm, und so hat sich das entwickelt.
Also du hast das einfach parallel quasi
zu. Ich habe das parallel gemacht und es war gar nicht die Idee, eigentlich Yogalehrerin zu werden. Es war nur einfach der Wunsch, das zu vertiefen und zu schauen, was Yoga alles sein kann.
Mhm. Genau. Du hast gerade erwähnt, dass deine Mama sich mit Ayurveda auseinandergesetzt hat. Das ist ja die indische Wissenschaft der Selbstheilung für die Yoga ertragende Säule ist. Mhm. Also du bist vielleicht über deine Mama dazugekommen, aber wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie ist das dann auch wichtig für deinen eigenen Weg geworden?
Ja, genau. Also das hat sich über sie entwickelt und wir haben dann angefangen, gemeinsam zum Beispiel in Italien Yoga und Ayurveda Retreats anzubieten. Und für mich ist Yoga und Ayurveda ganz untrennbar miteinander verbunden. Also wie du gesagt hast, Yoga ist ein Teil des Ayurveda eigentlich, wird im Ayurveda empfohlen als lebensverstärkende Maßnahme, so kann man vielleicht sagen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass das Ayurveda so nah am tatsächlichen Leben ist. Also es ist ganz nah an den Entwicklungen der Natur, an den Jahreszeiten, an den Lebensphasen. Und mir war immer klar, ich möchte mein Yoga so praktizieren und es auch so weitergeben, dass es durchs Leben begleitet. Und da kann man die ayurvedischen Aspekte sehr gut mit reinnehmen, indem man sich eben, wie man Yoga macht, an dem orientiert, wie das Wetter draußen ist zum Beispiel. Und ich habe einfach dann im Hintergrund verschiedene Fortbildungen zu Ayurveda gemacht und immer versucht, die beiden miteinander zu verknüpfen. Also ich bin jetzt nie ganz in die Ernährung eingetaucht oder in die Massage, so wie andere vielleicht im Ayurveda, sondern ich habe immer diese Verbindung mit dem Yoga gesucht.
Das klingt alles sehr frei. Also es klingt alles sehr, sehr offen und frei. Und ich persönlich finde es ja auch immer ganz wunderbar, wenn Methoden, ob es jetzt therapeutischer Art, medizinischer oder welcher Art auch immer sind, nicht streng, sondern offen weiterentwickelt werden können und es den Menschen auch bis zu einem gewissen Grad ermöglichen, Rosinen zu picken. Also Rosinen picken in dem Sinn, dass sie sich holen, was ihnen gut tut. Du hast deine eigene Yoga-Methode entwickelt. Kannst du erklären, was sie auszeichnet und wie sie sich entwickelt hat? Auch?
Also ich habe das große Glück gehabt, mir diese Freiheit nehmen zu dürfen, weil ich immer Lehrer gehabt habe, die das auch so gesehen haben. Mhm. Weil ich glaube, es gibt im Yoga sehr vieles, was sehr streng ist. Auch aus Indien kommend so sehr strenge Regelwerke, wo sich Menschen schon wünschen, dass man sich an das haltet und definieren wollen, was ist Yoga und was ist kein Yoga. Ich habe das für mich nie so machen müssen, was ich schön finde. Mhm. Habe eben verschiedene Dinge mir angeschaut, die aber alle gemeinsame Aspekte gehabt haben. Also was für mich immer ganz wichtig ist, ist die Selbstbefähigung, dass man Menschen ein Werkzeug gibt, mit dem sie sich selber unterstützen können. Mir war immer wichtig, dass es nicht dogmatisch ist. Mir war wichtig, dass es nicht religiös ist. Dass eine gewisse Methode dahinter steht, die den Menschen hilft, schrittweise zu lernen und immer auch auf der Stufe zu sein, wo es für sie gerade passt, nicht irgendwo hingehen zu müssen, wo es zu viel ist. Und eben diese Anknüpfung an das tatsächliche Leben. Was bedeutet das? Also so die Idee, mich in eine Höhle zurückzuziehen und dort zu meditieren, das hat mich nie angesprochen. Mir ist es immer darum gegangen, wie kann das in unserem Alltag, in unserer Welt unterstützen? Und habe mir damit auch erlaubt, manches einfach so ein bisschen hinten anzustellen, was eher vielleicht mit dem indischen Leben in Verbindung steht. Mhm. Und ganz, ganz stark immer die Arbeit mit dem Körper. Also das Körperbejahende, das Hinhören zu den Körperempfindungen, das sind so die Dinge, die mich immer begleitet haben. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, zum Beispiel in Österreich für Spiraldynamik, wo es ganz viel wirklich um Anatomie und Physiologie geht. Welche Schwierigkeiten hat der menschliche Körper? Wie kann man sich da unterstützen? Eben, ich habe Ausbildungen in Ayurveda gemacht, Verdauungsgesundheit, verschiedene Schwerpunkte und habe das dann alles so zusammengefügt. Und es entwickelt sich immer weiter. Also ich würde nicht sagen, es ist eine Methode, die so steht. Das entspricht mir gar nicht, sondern es ist einfach was, was sich entwickelt.
Ist es schwierig, eigentlich da Lehrer und Lehrerinnen zu finden auf dem Weg oder passiert das
einfach? Ja, mir passiert das einfach. Ich habe eher manchmal die Schwierigkeit, dass ich zu viele finde, die ich interessant finde und mir dann ein bisschen entscheiden muss, wo ich als nächstes hinschaue oder einfach auch was unterzubringen ist natürlich in meinem Alltag. Und ich finde auch, wenn man was lernt, man braucht Zeit, das zu verdauen selber, das für sich selber zu spüren, zu integrieren, bis man es dann weitergeben kann. Mhm. Also ich muss immer eher aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ja. Und ich habe einfach immer sehr international geschaut. Mhm. Also ich bin viel gereist, habe seit Corona viel online gemacht, habe das als sehr bereichernd und als große Chance für mich selber empfunden. Ja.
Also du machst viel, bietest ja auch viele, viele online Sachen an, ja. So Filme, Anleitungen. Mhm. Also wirklich, man kann es auch begleiten, oder? Begleiten zu deinen Kurse.
Auf jeden Fall.
Ja. In der Zwischenzeit gibt es ja unglaublich viele Studien, die positive und heilsamen Effekte des Yoga wissenschaftlich nachweisen. Verfolgst du diese Berichte aufmerksam oder beobachtest du das eher mit Gleichmut, weil es für dich eigentlich überflüssig evidenzbasierte Bestätigungen dessen sind, was du eh schon lange weißt, erlebst und auch beobachtest?
Also ich beobachte es schon, aber jetzt nicht ganz streng. Das ist jetzt nicht ein ganz großer Fokus von mir. Für mich selber brauche ich es nicht als Bestätigung. Ich habe das Gefühl, mir ist das ganz klar. Was es mir hilft, manchmal vergisst man, wenn man das selber so viel macht, wie wirksam wirklich diese ganz einfachen Praktiken und Techniken des Yoga sind, die so lang erprobt sind. Mhm. Man vergisst wirklich, wie wenig so viel bewirken kann, wenn es für einen selber so selbstverständlich ist. Und da hilft es mir dann manchmal, solche Studien zu lesen und mir das wieder bewusst zu machen und das dann auch dementsprechend kommunizieren zu können. Mhm. Aber mehr als Studien interessiert mich eigentlich immer zu hören, was Menschen aus ihrer eigenen Erfahrung sagen, also Menschen, die wirklich tief in die Praxis eintauchen, egal ob jetzt mit sich selber oder im Arbeiten mit anderen Menschen. Und was ich finde, das, was aus der Erfahrung kommt, ist für mich immer noch spannender als das, was aus der Theorie kommt, würde ich sagen.
In dieser Medica-Podcast-Staffel kommt auch die wunderbare Ärztin Barbara Sperner-Unterweger zu Wort. Ich habe mit ihr über die psychosomatische Medizin gesprochen, die den Menschen als Ganzes betrachtet und in deren Therapien, etwa mit den Atemübungen oder auch mit der Meditation, zahlreiche heilsame Yoga-Anleihen zu finden sind. Der Vagusnerv, dieser so spannende Entspannungsnerv des parasympathischen Systems, ist ja auch unglaublich dankbar und reaktionsfreudig, wenn Yoga als Mittel zur Stressregulation und zur emotionalen Regulation eingesetzt wird. Kann deine Ausbildung zur Satya-Lehrerin irgendwie als psychosomatische Erweiterung deines Wissens und deiner Arbeit verstanden werden oder ist es zu einfach gedacht?
Also ja, kann auf jeden Fall so gesehen werden. Die Satya-Praxis ist eine, die uns sehr in der Selbstregulation unterstützt. Es gibt ganz viel Raum in Bewegung und in Pausen zum Hinspüren, zu schauen, wo fühlt man sich, wo steht man energetisch eigentlich von der eigenen Befindlichkeit her und dem dann auch Ausdruck zu geben. Mhm. Also man darf selber entscheiden, ob man in schnellere Bewegungen geht, ruhigere Bewegungen geht. Da gibt es Begleitung, aber relativ viel Freiheit. Und ich bemerke in den letzten Jahren immer mehr, dass viele Menschen die Schwierigkeit haben, dass sie sich zum Beispiel müde fühlen und sich nicht ganz sicher sind, brauchen sie Ruhe oder brauchen sie Aktivität. Mhm. Also es gibt so eine Erschöpfung bei vielen Menschen und der Weg heraus ist oft sehr, sehr schwierig und wirklich zu spüren, was braucht es denn, damit es mir wieder besser geht. Und da finde ich, kann die Satya-Praxis sehr gut ansetzen und ich mag das immer gern sehr differenziert sehen und finde, man muss ein bisschen aufpassen mit der Selbstregulation, dass es nicht immer in die Beruhigung geht. Mhm. Also es gibt so eine gewisse Tendenz, gerade in Bezug auf den Vagusnerv, dass uns vermittelt wird, wir müssen alle ruhiger werden. Ja, wir leben alle in einer sehr stressgeprägten Zeit und Gesellschaft. Aber ich glaube, aktiv sein zu können, handlungsfähig sein zu können, auch einmal wütend sein zu können zum Beispiel, ist sehr, sehr wichtig und braucht in der Selbstregulation auch Ausdruck. Mhm. Und da finde ich, muss man mit so Trends immer ein bisschen vorsichtig sein. Der Vagusnerv ist spannend, aber ja, man muss genau hinschauen.
Er ist gerade allgegenwärtig. Irgendwie.
Also allgegenwärtig, aber es gibt gerade wieder einige Theorien, die über den Haufen geworfen werden, weil eben ein sehr großer Trend daraus entstanden ist, den man sich genau anschauen muss.
Vielleicht sollten wir ganz kurz Satya überhaupt erklären.
Satya ist eine Praxis, die einer meiner Yogalehrer in Amerika, T.S. Little, entwickelt hat. Es nennt sich eigentlich Sensory Awareness Training for Yoga Attunement. Also es ist mega kompliziert. Satya ist aber auch ein Sanskrit-Begriff, ganz ein schöner eigentlich, der so für so eine innere Ausgeglichenheit steht. Ich glaube, deswegen hat er das auch so ausgewählt. Und es geht um Bewegungen, die eben uns sehr ins sensorische Bewusstsein bringen. Es sind viele gleitende, drehende, rollende, sehr spielerische Bewegungen dabei. Wir lockern viel die Faszien, bringen Lymphe in Bewegung, bringen Gestautes in Bewegung. Und es geht nicht so sehr darum, wirklich so in die ganz klassische Yoga-Praxis zu gehen, wobei wir das jetzt in meinen Stunden zum Anschluss immer machen. Aber es ist eigentlich wie so eine spielerische Vorbereitung auf die eigentliche, vielleicht körperlich herausforderndere Yoga-Praxis.
Also du baust das einfach ein auch in deinem...
Genau, ich baue das ein. Also ich habe schon eigene Stunden, die dem Satya gewidmet sind, aber es fließt natürlich in die anderen Stunden auch ein.
Man hat ja, also ich habe das Gefühl in der Zwischenzeit, dass extrem viele Menschen mit Yogamatten unterwegs sind, entweder von oder zu die Yoga-Studios radelnd oder gehend. Hast du auch das Gefühl, dass die meisten oder viele davon einfach Frauen sind? Hast du auch das Gefühl, dass die Yoginis in den letzten Jahren sich exponentiell vermehrt haben?
Den Trend beobachte ich schon relativ lange. Ich würde wirklich sagen, das sind schon 10, 15 Jahre. Es gibt sicher verschiedene Gründe dafür. Ich glaube, der eine ist, für alles, was man machen wird, mehr nach außen getragen und gezeigt irgendwie, wenn man damit was ausdrücken möchte. Es gibt natürlich viel mehr Marketing dahinter und es gibt Marken, die sich schön zeigen und wo man gerne im Yoga-Outfit durch die Stadt geht, so, das kommt natürlich mit dazu, aber natürlich, ja, Yoga ist sehr gewachsen, es gibt einen großen Markt und ja, auch ganz klar, der Frauenanteil ist größer als der Männeranteil.
Kannst du dir erklären, warum der Frauenanteil größer ist als der Männeranteil?
Ja, ich finde, man muss beide Seiten anschauen. Man kann sich fragen, warum ist der Männeranteil kleiner? Warum ist der Frauenanteil größer? Gell? Also ich sehe beide Seiten. Bei mir gibt es, so wie überall auch, natürlich weniger Männer als Frauen. Im Einzel habe ich relativ viele Männer in der Einzelarbeit, einen großen Teil eigentlich. Ich erkläre mir das ein bisschen damit, dass sich Männer eben dann in doch frauengeprägten Gruppen nicht so wohlfühlen, dass Männer oft die Sorge haben, dass sie sich nicht so gut konzentrieren können, nicht so einlassen können. Da haben Frauen vielleicht mehr Vertrauen. Frauen ist vielleicht, man muss immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen, aber mehr bewusst, dass es diesen Ausgleich braucht. Und gleichzeitig, auch da mag ich das gerne ein bisschen differenziert sehen. Ich glaube, uns Frauen wird auch oft vermittelt, dass wir reguliert sein sollen. Wir haben auch oft die Aufgabe, in Familien, in Gruppen zu regulieren und spüren dadurch, dass wir darauf schauen müssen, dass wir das können sozusagen. Also das finde ich auch ganz einen spannenden Aspekt, sich das ein bisschen vor dem Hintergrund anzuschauen und natürlich auch körperlich. Welches Körperbild vermittelt Yoga? Welches Körperbild erwarten wir uns von Frauen? Also ich glaube, dass da so vieles hineinfließt dass das ausmacht, dass da mehr Frauen landen als Männer.
Das mit dem gesellschaftlichen Druck finde ich ja unglaublich spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist schon eigentlich auch wieder irre.
Ja.
Oder?
Ja.
Genau genommen.
Ja. Stimmt.
Also das.
Ja.
Deine Neugier, die haben wir jetzt schon des Öfteren kennengelernt, in unserem Gespräch auch schon. Und die bezieht sich auf psychische und physische, also oder eben ganzheitliche Zusammenhänge. Und hat auch dein Interesse an der Körpermitte oder für die Körpermitte entflammen lassen. Das Agni spielt dort eine ganz schön wichtige und besondere Rolle. Kannst du das erklären?
Also ich habe mir gerade selber vor kurzem einen 3 Stunden langen Podcast über Agni angehört. Man könnte wirklich sehr, sehr viel drüber sagen. Aber wenn man es kurz fasst, das Agni ist im Ayurveda, wenn es um die Gesundheit geht, das ganz zentrale Thema. Also Agni ist das Feuer in unserer Mitte. Es ist aber auch das Feuer jeder einzelnen Zelle. Es gibt verschiedene Agnis im Ayurveda. Es gibt das Agni des Geistes. Es gibt eben das Agni der Verdauung. Also das kann ganz, ganz vieles sein. Und im Ayurveda geht es darum, dass eigentlich mit allem, was man macht, versucht man das Agni zu stärken und gut am Brennen zu halten. Es gibt im Ayurveda die Idee, das Leben bedeutet, dass sich etwas ansammelt, dass es dann verdaut wird und dass es dann verteilt wird. Das sind die ayurvedischen Prinzipien von Kapha, Pitta und Vata, von denen einige sicher schon gehört haben, die sich mit Ayurveda beschäftigen. Und das Agni ist praktisch der Verdauungsteil in diesem Prozess. Also es hilft uns, alles, was der Körper ansammelt, aber auch der Geist ansammelt, zu verdauen, sodass dann das, was wir nicht brauchen, ausgeschieden werden kann und das, was wir brauchen können, gut verteilt wird.
Ja, spannende, sehr, sehr ganzheitliche Geschichte.
Sehr ganzheitlich, ja. Genau.
Das Agni spielt ja wahrscheinlich auch bei den Detox-Wochen eine große Rolle, die du zusammen mit der praktizierenden Ärztin in Lanz, Veronika Herbst, anbietest. Wie habt ihr euch gefunden und was passiert in diesen Wochen?
Also die Veronika und ich haben uns auch wieder durch Zufall getroffen, nämlich im Geburtsvorbereitungskurs, beide gleichzeitig schwanger. Und unsere älteren Töchter sind am gleichen Tag dann tatsächlich auf die Welt gekommen. Und wir haben uns dann natürlich privat weiterhin getroffen, aber recht bald entdeckt, dass es auch beruflich sehr viel Interesse an der jeweiligen Arbeit gibt. Und ihr Schwerpunkt ist die Verdauung schon relativ lang. Meiner immer so ein bisschen, zum Beispiel in den Ayurveda-Yoga-Wochen, die ich mit meiner Mama gemacht habe, haben wir ja auch gekocht für die Teilnehmerinnen. Da habe ich mich viel damit beschäftigt. Und vor einigen Jahren habe ich dann eine Ausbildung gemacht bei einer sehr tollen Lehrerin in England, die sich auf Yoga-Therapie für Verdauungsgesundheit spezialisiert hat. Und spätestens da war dann klar, dass die Veronika und ich gerne ein gemeinsames Projekt machen möchten. Oder wir haben eigentlich immer nur darauf gewartet, bis sich was ergibt. Und haben uns dann eben entschieden, diese Detox-Wochen gemeinsam anzubieten. Die gibt es im Frühjahr und im Herbst. Uns war wichtig, dass sich das gut in den Alltag integrieren lässt. Also es sind berufsbegleitende Wochen und die Teilnehmerinnen haben gemeinsame Gruppen, Yogastunden und Vorträge mit mir und der Veronika, bekommen einen individuellen Ernährungsplan und verschiedene Kräuter, die sie im Detoxen unterstützen und von mir auch Videos, mit denen sie zu Hause praktizieren können, damit verschiedene Nebenerscheinungen, die so auftreten können bei einer Detox-Kur, gut abgefangen werden und auch wirklich der Entschlackungsprozess durch Bewegung gut unterstützt wird. Da ist das Satya wieder ganz toll. Das eignet sich da sehr, weil es eben so sehr an die Lymphe geht, weil es in die Tiefe vom Verdauungsapparat Bewegung bringt und da wirklich toll unterstützen kann.
Warum sind es eigentlich immer oder meistens Frühling und Herbst, in denen diese Dinge, also auch diese
Also wenn wir in Indien leben würden, dann hätten wir es noch viel öfter. Im Ayurveda sagt man, dass die Jahreszeitenübergänge sehr kritische Momente sind für den Körper und dass wir uns da sehr gut begleiten müssen, damit der Körper den Übergang gut schafft, praktisch zurücklassen kann, was er nicht mehr braucht, aus der alten Zeit sich vorbereiten kann auf das, was kommt. Und bei uns sind die wirklich schwierigen Übergänge, das weiß man ja, da kommen die ganzen Erkältungskrankheiten, sind eben Herbst und Frühjahr. Genau. Und Frühjahr vielleicht noch einmal ein bisschen deutlicher. Die meisten Menschen kennen Frühjahrsentschlackungen, weil man da einfach viel loslassen muss, praktisch vom Winter, Leichtigkeit schaffen, die Leber anregen und vielleicht auch das Bedürfnis hat. Vielleicht spielt es da auch mit hinein, dass es da ein bisschen mehr im Bewusstsein ist.
Und die Fastenzeit kommt ja auch.
Und Fastenzeit auch dazu. Genau.
Wenn dieser Podcast online geht und das Medica-Magazin auch in der Printausgabe quasi in den Händen zu halten ist, also Anfang Mai 2026, bist du mit den Teilnehmerinnen gerade mitten in deiner Workshop-Reihe zu den Wechseljahren. In dieser Medica sind die Wechseljahre auch ein starkes Thema. Wundert's dich, dass diese für Frauen so einschneidende, an Wandlungen reiche Lebensphase gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt? Oder sollte man vielmehr sagen, na endlich?
auf jeden Fall, na endlich, würde ich sagen. Wundern tut es mir auch nicht, weil es eben einfach so ist. Manchmal entstehen Trends und wachsen von allen Seiten her. In dem Fall finde ich, ist es wirklich ganz was Positives. Bei mir selber war es so wie ganz oft, dass irgendwas in meinem eigenen Leben sich zu verschieben begonnen hat und dass ich einfach angefangen habe zu recherchieren, zu schauen, wie können mir meine Werkzeuge helfen und dass ich dann eher irgendwie erst da drauf gekommen bin, dass das gerade so eine große Bewegung ist. Und in dem Fall war es für mich sehr positiv, weil ich ganz schnell wieder viele tolle Lehrerinnen gefunden habe, die schon in den Jahren davor den Trend gesehen haben, sich da vorbereitet haben und von denen ich da ganz viel lernen habe können, was ich weitergeben kann.
Trend ist eigentlich ein hetziges Wort für das. Also, ja. Weil ich meine, die Wechseljahre haben die Frauen schon immer oder halt seit sie alt werden oder älter werden. Und drum. Also ich finde es eigentlich auch nur gut, dass das passiert.
Ja. Eigentlich, gell? Und ich glaube, es gibt noch viel Arbeit. Also man darf einfach nicht unterschätzen, mein Wissensstand im Moment zumindest ist, dass einfach der Beginn der Wechseljahre sich immer mehr nach vor verschiebt, unter anderem stressbedingt, das darf man wirklich nicht unterschätzen und dass es bei vielen Menschen noch nicht das Bewusstsein gibt, was alles wirklich schon erste Anzeichen sind, dass man da nicht erschrecken muss und dass man sich helfen kann und dass es natürlich Blasen gibt, in denen sehr viel Bewusstsein gibt, aber es gibt Teile, auch in Tirol würde ich jetzt einmal sagen, nicht nur irgendwo auf der Welt, wo da überhaupt noch nicht drüber gesprochen wird. Also von dem her darf ruhig noch weiter wachsen, die Entwicklung.
Das wird es auf alle Fälle. In deiner Workshop-Reihe, die ihr gerade angesprochen habt, eben zum Thema Wechseljahre, begleitest du deine Teilnehmerinnen eben mit einem ayurvedischen Blick und körperorientierten Impulsen aus dem Yoga durch die Wandelzeit. Wie werden die Wechseljahre eigentlich durch die ayurvedische Brille betrachtet und welche Impulse sind es dann, die es den Frauen erleichtern, diese Jahre gut zu leben?
Also aus ayurvedischer Sicht, da spielen wieder ganz stark diese verschiedenen Wirkkräfte Kapha, Pitta und Vata hinein in die Wechseljahre. Man sagt, es vollzieht sich ein Wandel von der Pitta-Lebensphase, das ist die mittlere Lebensphase, die von dem Feuerelement geprägt ist, wo wir viel umsetzen müssen, viel weiterbringen möchten, sehr aktiv sind, hin zur Vata-Phase. Das ist für alle Menschen gleich, egal ob für Männer oder für Frauen, aber der Wandel ist bei den Frauen deutlicher spürbar. Das heißt, wir gehen von einer Phase, in der unser inneres Feuer sehr stark ist, hin zu einer Phase, die dann eher luftiger ist, würde man sagen, im Ayurveda, die einfach andere Qualitäten hat. Und diesen Wandel, so wie den Wandel zwischen Jahreszeiten, gilt jetzt einfach gut zu begleiten und zu schauen, wie wir den für uns gestalten möchten und können. Und es gibt dieses schöne Bild, das mir eine Lehrerin gegeben hat, dass man in der Mitte wie so eine Öllampe, im Ayurveda verwendet man viel diese Öllampen oder in Indien insgesamt, die sehr stark und klar brennt. Wenn die Wechseljahre kommen, dann beginnt sie zu flackern. Manchmal lodert das Feuer sehr stark auf. Wir spüren das auf verschiedenen Ebenen. Dann ist es wieder ganz schwach, auch das spüren wir. Und es geht darum zu schauen, diese Flamme dann in eine neue Stabilität sozusagen zu begleiten, wo sie vielleicht nicht mehr so hell und so groß leuchtet, aber auf jeden Fall nur möglichst lang und gut sinnvoll leuchten kann.
Und ab und zu auch aufflackern.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Welche Fragen stellen eigentlich die Körper und welche die Geister der Frauen in den Wechseljahren?
Also ich hoffe, die stellen die Geister viele Fragen. Würde ich sagen, weil immer wenn es um einen Wandel geht, ist es ja auch eine Chance, oder? Und man darf sich fragen, was wünscht man sich denn für diese nächste Lebensphase? Was wünscht man sich selber für diesen Wandel? Und der Körper, der zeigt, denke ich, einfach einiges. Der zeigt verschiedene Symptome. Der zeigt, dass es wichtig ist, dass man gut hinhört, dass man schaut, wo man steht. Und im Ayurveda begleitet man das vielleicht auch nochmal im Bezug auf deine vorherige Frage, ganz viel mit sehr einfachen Dingen eigentlich innerhalb unserer Tagesstruktur, wo man sich ein bisschen überlegt, was tut mir gut am Abend vor dem Schlafengehen, wie möchte ich meinen Tagesrhythmus gestalten, wenn der Stoffwechsel ein bisschen langsamer wird, wie es einfach wird, wie kann ich meine Mahlzeiten gestalten, was tut mir gut, meine Beziehungen mit anderen Menschen, also wirklich die einfachen Dinge, die aber einen sehr, sehr großen Unterschied machen, holt man sich da im Ayurveda zu Hilfe.
Und stellt große Fragen dann eigentlich.
Und stellt große Fragen. Auch wenn es klein klingt, auf jeden Fall, stellt große Fragen. Ja.
Kannst du, also vielleicht einfach, beziehungsweise auch für Yoga unerfahrene, leicht zu praktizierende Übungen nennen, die das Wohlbefinden der Wechselfrauen steigern?
Also ich glaube eben wirklich, es sind auch die einfachen, die ganz schlichten Übungen, die uns sehr helfen können. Wie ich vorher schon gesagt habe, Stress spielt eine große Rolle. Das weiß man auch schulmedizinisch in diesem ganzen Hormonwandel. Der Stress macht ganz viel aus. Eine Übung, die ich wirklich sehr hilfreich finde, ist die Wechselatmung. Die kennen viele, die Yoga schon einmal ausprobiert haben, in der man mit den Fingern abwechselnd ein Nasenloch verschließt und durch das andere Nasenloch atmet. Das wirkt sehr, sehr regulierend auf das Nervensystem und sehr schnell. Also über den Atem haben wir wirklich so einen direkten Zugang auf unseren Geist, auf unseren Herzschlag, auf unser Nervensystem. Das ist wirklich ein tolles Werkzeug, finde ich. Und von den Yoga-Haltungen her, eine Yoga-Haltung, die ich allen Frauen mitgebe, die zu mir in die Workshops kommen, ist Viparita Karani, heißt die. Der ruhende See wird sie auch übersetzt. Und ganz einfach, man bringt die Beine an der Wand hoch, legt die Beine hoch. Wenn man kann, schiebt man sich noch ein bisschen Erhöhung unter das Becken hinein, dass das Becken ein bisschen höher liegt als der Herzbereich. Das ist eine sehr regenerierende Haltung. Regeneration ist ganz was Wichtiges, Zentrales im Ayurveda für die Begleitung durch Wandelphasen. Sie unterstützt auch wieder die Ruhe im Nervensystem. Sie gibt uns Weite im Herzraum, sodass wir mit all den Emotionen, die da so aufkommen, gut umgehen können. Sie unterstützt die Verdauung, also arbeitet wirklich auf ganz vielen Ebenen und ist eigentlich für so gut wie jede Frau zugänglich.
Und ich stelle mir jetzt vor, dass alle jetzt aufstehen und die Beine hochlegen.
Das Wohltun eben ist auch was, wo sich jede Frau sofort denkt, ah ja, das mag ich machen, das tut gut. Genau.
Wirst du eigentlich jemals damit aufhören, dazu zu lernen und auf deine ganz spezielle Art auch weiter zu forschen?
Ja, das werde ich sicher nie. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also es gibt immer den Aspekt der Selbsterforschung, des selber Praktizierens. Das merke ich in den letzten Jahren bei mir sehr in den Vordergrund kommen, eben auch mit dieser, wie mag ich meinen Tag gestalten? Ich meditiere viel mehr als früher zum Beispiel jetzt. Und schaue einfach nach innen, lerne dort, das ist ganz wichtig. Und andererseits eben habe ich schon eine lange Liste von Lehrerinnen, von denen ich lernen möchte, Fortbildungen, die ich machen möchte. Also das wird sicher nicht aufhören.
Geht weiter und weiter und weiter. Ja, genau. Sehr schön. Du, Katrin, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke auch.
Und ich wünsche mir, dass du noch viel weiter erforschst und weitergibst. Und dir wünsche ich einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.